Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondgedanken. Der Titel der heutigen Folge lautet Warten auf den Impfstoff. Mein Gast ist Kai Brüning. Er ist Senior Portfolio Manager Healthcare bei APO Asset Management, mir jetzt zugeschaltet. Und da, Herr Brüning, schön, dass Sie sich heute Morgen die Zeit für uns nehmen, mal mit uns über Covid-19, Impfstoffhoffnungen zu sprechen und die Frage, wie wir da so positioniert sind. Ja, die Apotheker- und Ärztebank wird vielen Zuhörern ein Begriff sein, APO Asset Management wahrscheinlich weniger. Ein paar Worte vielleicht an dieser Stelle, wo Sie die Firma mit Leben für uns füllen können und uns sagen, vor welchem Hintergrund und mit welchen Aufgaben Sie für dieses Unternehmen tätig sind.
Na, guten Tag, Herr Drescher. Herzlichen Dank, dass ich heute Ihr Gast sein darf. Die APO Asset ist 1999 gegründet worden als Tochtergesellschaft der Deutschen Apotheker- und Ärztebank und der Deutschen Ärzteversicherung mit dem Auftrag, Fondsprodukte individuell für diese beiden Gesellschafter zu kreieren. Dazu zählten in erster Linie erstmal DAF-Fondskonstrukte, die zum Beispiel in fondsgebundene Lebensversicherungen eingebunden wurden. Und im Jahr 2002 hat man auch damit begonnen, halt in Gesundheitsinvestments oder Gesundheitsprodukte speziell zu investieren und diese aufzubauen. Und das ist im Prinzip auch heute unser Kern, unser Schwerpunkt, so dass wir im Augenblick auf stolze ca. 1,6 Milliarden Euro direkt und indirekt in Gesundheitsinvestments heute zurückblicken können.
Sie selber sind Fondsmanager in diesem Haus, verantworten mehrere Pharma-, Biotechnologie-, Healthcare-, Themenfonds, / Branchenfonds, der Übergang ist ja bisweilen fließend. Da verbindet sich für mich die Frage, wenn man den Ursprung der Kundschaft der Bank mit den Ärzten und den Apothekern, die Sie eben angesprochen haben, nimmt und man schaut sich jetzt an, dass Sie solche thematischen Fonds investieren, ist das ein Wettbewerbsvorsprung im Management und Vertrieb von Fonds? Sie haben ja nicht nur eine gewisse Schwarmintelligenz Ihrer Kundschaft, die Sie sich gegebenenfalls zunutze machen können, sondern die sind auch affin, was dieses Thema angeht. Die verdienen beruflich ihr Geld damit und sind deshalb vielleicht auch von den entsprechenden Investments mehr überzeugt als andere, die branchenfremd sind.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Das war auch etwas, was mir durch den Kopf gegangen ist, als ich 2011 hier zur APO gewechselt bin, weil ich mir halt gedacht habe, wenn jemand in Deutschland in Gesundheitsthemen investieren kann, dann muss es ja logischerweise eine Tochtergesellschaft der Apotheker- und Ärztebank sein. Und das ist auch tatsächlich ein Ansatz, der hier gelebt wird. Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat, der sich spickt aus beispielsweise Professor Montgomery, dem Präsidenten des Weltärztebundes, Professor Gerlach, dem Vorsitzenden des Sachverständigenrates. Das sind natürlich alles Leute, die auch noch über dicke Telefonbücher oder Adressbücher verfügen, die uns überall etwas die Türen öffnen können, wenn wir Fragen zu Investments haben. Das heißt, der Ansatz vieler Investmenthäuser ist natürlich, dass man erstmal von Unternehmensseite, von der Produktseite erstmal kommt und sich erzählen lässt, was für tolle neue Produkte an den Markt kommen, ohne sich jetzt grundsätzlich mit dem Endmarkt notwendigerweise auseinanderzusetzen. Wir gucken uns natürlich das auch an. Wir haben allerdings den Vorteil, dass wir relativ direkten Zugang auch zum Endverbraucher haben. Das heißt, dem Arzt, der im Prinzip die Produkte verschreibt, der sie anwendet und der sie benutzt. Und von daher ist das eine Sache, die wir gerne nutzen und die auch in unserem Investmentprozess implementiert ist.
Ja, ich freue mich natürlich, dass Sie heute Gast in diesem Podcast sind, weil uns dieses Thema Warten auf den Impfstoff, ein bekannter Vermögensverwalter hat gerade seinen Quartalsbericht auch so genannt, Warten auf den Impfstoff, das begleitet uns ja überall in den Medien und natürlich ist es unser aller Hoffnung auf dem Weg zurück zu einer alten oder neuen Normalität im Zeitalter von Covid-19. 40 Impfstoffe sind in Vorbereitung. Man hat so ein bisschen den Eindruck, das sei so ein Rennen, ein Race der Pharmakonzerne untereinander. Deshalb Frage zunächst einmal, kommt das einem nur so vor oder würden Sie sagen, da ist auch was dran? Den Gewinner, so scheint es ja, erwartet der Hauptpreis, ein Milliarden- oder Billionenmarkt vielleicht sogar, wenn man es zu Ende denken würde. Dieser Renncharakter, Wie nehmen Sie es als ein Profi wahr, der als Investor und Marktbeobachter gleichzeitig unterwegs ist?
Es ist natürlich ein Rennen, aber es geht eher darum, dass wir überhaupt was bekommen. Ich glaube, dass es weniger wichtig ist, wer der Erste sein wird. Natürlich wird der Erste mit den entsprechenden Lorbeeren auch ausgestattet werden. Allerdings wird auch der Erste alleine nicht so viel produzieren können, um die ganze Welt mit seinem Impfstoff zu beglücken. Von daher kann es nur, ist es auch wichtig, dass ein zweiter, ein dritter, ein vierter, ein fünfter Anbieter an den Markt kommen wird, weil wir auch heute nicht wissen, welches Produkt uns beglücken wird. Ist es ein sicheres Produkt? Ist es tatsächlich ein wirksames Produkt? Von daher ist es extrem wichtig, dass viele Anbieter sich dieser Herausforderung stellen und dementsprechend auch in die Forschung eingestiegen sind. Natürlich durch die Hilfe öffentlicher Fördermittel, dadurch, dass ja schon gewisse Produktionszahlen als sicher abgenommen werden, gelten. Und von daher sehen wir das weniger als Rennen. Es ist natürlich, ja, das hat schon, der politische Faktor ist natürlich nicht zu übersehen, weil wir sehen hier in der westlichen Welt die herkömmlichen traditionellen Ansätze, dass wir wissenschaftliche Feedbacks erwarten, dass wir schauen, dass wir rezensierte Studien halt haben, wohingegen beispielsweise in weniger regulierten Märkten wie China und in der Sowjetunion ja Gerüchten zufolge jeder schon geimpft wird, ohne dass wir es hier mitbekommen. Allerdings konzentrieren wir uns hier auf unserer Seite eher nur auf die Entwicklungswege, die wir kennen, halt Stichwort viele Patienten in klinischen Studien, Stichwort peer-reviewed klinische Daten, das heißt, dass sie von neutraler Stelle begutachtet werden. Und das ist das, was uns interessiert, Sputnik-Impfstoffe oder andere, da gucken wir im ersten Augenblick erstmal gar nicht drauf.
Jetzt sind das ja alles börsennotierte Unternehmen, Gewinnmaximierer, so will ich das mal nennen, und keine karitativen Wohlfahrtsverbände. Inwieweit steht das einer gemeinschaftlichen Forschung, alle Kraftanstrengungen gemeinsam auf einen Punkt, um es zu schaffen? Inwieweit steht das der Sache im Weg? Und inwieweit werden da vielleicht auch, so kommt es immer häufig vor, auch Blendgranaten gezündet, um zu suggerieren, man sei da unmittelbar davor, dass es gleich passiert und man den Wirkstoff hat? Was natürlich, Sie haben die politische Diskussion angesprochen, auch diese Mutmach Komponente mit Sicherheit hat, den Leuten einfach eine Perspektive auch bieten zu wollen. Ihr müsst nicht mehr so ganz lange durchhalten. Aber auf der anderen Seite doch eigentlich auch für Spekulanten ein sehr schwieriges Umfeld.
Also ich denke schon, dass im Endeffekt die Gewinnmaximierung bei den Unternehmen im Augenblick per heute etwas hinten ansteht. Wie gesagt, ich hatte ja schon angedeutet, dass die meisten Chargen im Prinzip ja schon abgenommen sind und zumindest die Kostendeckung sichergestellt ist, wie im Augenblick produziert wird. Es kommt im Augenblick einfach darauf an, dadurch, dass sich hier auch drei Impfstoffe im Wettbewerb befinden, die auf einer komplett neuen Basis halt entwickelt werden. Stichwort Botenstoff, RNA. Und Fakt ist einfach, dass das schon seit einer geraumen Zeit, seit über 10 Jahren an solchen Themen gearbeitet wird, wir aber bis jetzt eigentlich noch nichts bekommen haben aus dieser Technologie heraus. Und jetzt wäre es natürlich auf der einen Seite wünschenswert, dass wir einen positiven Ansatz daraus bekommen. Auf der anderen Seite wäre das natürlich auch für die drei Unternehmen, die daran arbeiten, eine enorme Plattformvalidierung, dass man wirklich sagen kann, ihr habt euch der mRNA-Technologie verschrieben, ihr habt jetzt was geliefert, was tatsächlich funktioniert. Und das würde dann darüber hinausgehen, dass man sagt, hier geht es nicht mehr nur um den Covid-Impfstoff, sondern hier geht es um ganz andere Potenziale, die in anderen Kategorien halt damit noch gehoben werden können. Und das ist halt auch so spannend, das zu beobachten.
Daraus ergeben sich für mich gleich zwei Fragen. Sie haben von unterschiedlichen und neuartigen Techniken gesprochen. Ich glaube, das wäre, wenn es möglich ist, eine gute Gelegenheit mal darzustellen, für den Laien verständlich, in welche, ich sag mal, Arten von Impfstoffforschungen, die unterschiedlichen Wege, die beschritten werden, zu erklären. Ist das möglich, dass man sowas so erklärt, dass es der Privatanleger versteht?
Also wie gesagt, ich bin auch von der Ausbildung, ich bin kein Mediziner von der Ausbildung, deswegen versuche ich das in meinem nicht medizinischen Verständnis zu erklären. Angefangen, dass ja damit, dass Pasteur vor über 100 Jahren einem Jungen mal einen lebendigen Virus gespritzt hat und der daraufhin halt Antikörper gebildet hat, und das war ja die Geburt des Impfstoffes sozusagen. So, und heutzutage ist es halt so, die traditionelle Impfstoffherstellung, man nimmt halt das Virus, man tötet es entweder ab oder mildert es ab, gibt es in Fermenter, produziert es halt in vielfacher Menge und gibt dieses synthetische, getötete oder halbtote Virus halt, injiziert es den Menschen. Der Körper erkennt es als körperfremd und bildet dagegen Antikörper und kann dementsprechend auch, wenn das richtige lebendige Virus mal auftaucht, direkt dagegen reagieren. Das hat natürlich den Nachteil, dass es sehr zeitaufwendig ist, weil allein das Fermentieren und die ganzen biologischen Prozesse, das Extrahieren des Antigens, was dahinter steht, seine Zeit braucht. Und deswegen, das ist auch der Knackpunkt, gegen den die traditionellen Impfstoffhersteller wie Sanofi, Glaxo beispielsweise im Augenblick so ein bisschen ankämpfen. Deswegen sind sie eher so in der zweiten Reihe, was den Coronavirus Impfstoff angeht, weil die halt auf ihre traditionellen Produktionszyklen halt setzen. So, und was wir jetzt haben, sind diese Botenstoff-RNA. So, und da geht es im Prinzip um nichts anderes als dass dieses Antigen, was einen Körper bilden soll, beziehungsweise das Antigen, was dem Körper vorgelegt wird, was der Antikörper angehen soll, was dieses Virus halt vorhält. Dieser Bauplan wird halt von außen extrahiert und wird im Prinzip dem Körper gezeigt, und dann wird halt gesagt: Pass mal auf, wenn du irgendwann in deinem Leben dieses Anti, diesen, 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 diesen Bauplan mal vor dir hast, dann produziert prophylaktisch jetzt schon mal ein paar Antikörper davor. Und dass im Prinzip die nicht erst gewartet werden muss, sondern dass sie jetzt schon im Prinzip gehandelt werden kann und dass der Antikörper schon vorhanden ist und nicht erst produziert werden muss, wenn er auftaucht. Das ist der wesentliche Unterschied, nicht nur in dem wissenschaftlichen Ansatz, ist einfach auch in der Herstellung, weil ich weniger Menge brauche. Ich kann es schneller produzieren. Ich habe diese Extraktion, dieses Botenstoff, ist halt schneller herzustellen, und ich kann schneller reagieren und schneller dem Körper das aneignen, und der Körper muss halt dann daraufhin seine eigenen Antigene produzieren oder Antikörper produzieren.
Sie
Ich
haben
hoffe,
das
ich habe
eben.
das jetzt erstmal
Ja.
als Laie verständlich rübergebracht. Es ist wesentlich ist halt ein Zeitunterschied und natürlich auch die Art und Weise, wie ich vorgehe.
Sie haben es jetzt gerade und auch vorher in Ihren Ausführungen kurz schon mal gesagt, da wird ja auch schon produziert. Und das ist vielleicht auch das, was sich dem Betroffenen draußen noch nicht so ganz erschließt. Es gibt noch keinen Impfstoff, aber es wird schon produziert. Es werden schon Millionen von Dosen von etwas geschaffen, wo sich alle zumindest mal offiziell noch fragen, ob es funktioniert. Können Sie dieses Rätsel, diesen scheinbaren Widerspruch auflösen?
Ja, es ist halt auf prophylaktisch halten. Wenn es funktioniert, brauche ich natürlich auch dementsprechend auch viel Material, um es produzieren zu können. Und wie gesagt, es ist halt zeitaufwendig zu produzieren. Deswegen fange ich jetzt, auch wenn ich überhaupt nicht weiß, ob ich es überhaupt gebrauchen kann, muss ich jetzt schon mal anfangen, um dann halt, wenn ich es brauche, halt auch genug Mittel zur Verfügung zu haben, weil halt diese ganzen biotechnologischen Prozesse halt ihre Zeit dauern. Die mRNA-Impfstoffe haben zudem noch das Problem, und da arbeitet die Industrie halt dran, dass sie logistisch relativ schwer zu transportieren sind. Da muss man die Impfstoffe müssen zwischen -60 und -80% halt aufbewahrt werden oder auch transportiert werden. müssen halt auch dementsprechend schnell verabreicht werden, wenn sie erstmal beim Krankenhaus angekommen sind oder an der entsprechenden Stelle, wo sie halt zugelassen oder wo sie verabreicht werden. Moderna arbeitet beispielsweise im Augenblick die glauben, dass sie, wenn sie ein massenfähiges Produkt haben, dass es auch bei minus 10, minus 15 Grad halt überleben kann. Im Augenblick sind wir aber noch etwas davon entfernt, was natürlich zu der Frage führt, wie kann so ein Impfstoff überhaupt gelagert werden in größeren Mengen, weil es gibt ja nicht viele Arztpraxen oder eigentlich überhaupt keine, die Kühlschränke oder Kühlhäuser in der Praxis stehen haben, die solche Temperaturen halt vorhalten. Das heißt, ich werde wahrscheinlich diese neuartigen Impfstoffe, die als erste potenziell auf den Markt kommen, nur in Zentren, Universitätskliniken, große Krankenhäuser halt vorhalten können. Und von dort halt auch die Impftätigkeit starten können. Und dann stellt sich natürlich auch noch die nächste Frage. Diese Krankenhäuser und Unikliniken haben diese Kühlhäuser ja nicht umsonst. Da ist ja irgendwas drin, was jetzt schon da gehalten wird. Was passiert damit? Also ich denke, auch die Logistik, die da noch auf uns zukommt, wird uns noch, oder das wird eine spannende Aufgabe für Logistiker, wie das zu lösen ist.
Das könnte aber erklären, warum Sputnik 4 in Sibirien anscheinend schon ganz gut gelagert werden kann und Herr Putin uns da allen voraus ist. Ich übersetze das mal so. Wenn die Suppe nichts taugt, wird sie verklappt. Aber sie wird schon mal produziert, um, wenn es das Heilmittel ist, was unser Problem löst, dann in großen Mengen zur Verfügung zu haben. Jetzt hören wir bei den Impfforschungen immer wieder von Störungen. Studien müssen unterbrochen werden. Für was wird abgebrochen, für was wird nicht abgebrochen? Wenn man hört, es sind irgendwie 30.000, die da an einer Forschungsreihe teilnehmen und dann ist ein Störfall aufgetreten, für den wird es unterbrochen. Wie haben wir uns das vorzustellen?
Also ich müsste sich ja vorstellen, dass normalerweise Impfstoff, klinischen Studien für Impfstoffe oder auch für andere Medikamente ziehen sich über mehrere Jahre. Und da kann man in mehreren Studien gucken, wie sind die Nebenwirkungen, was passiert da. Und dann kann man bei der einen oder anderen Sache vielleicht auch mal drüber hinweggehen bei leichten Nebenwirkungen, die auftreten, wo man sagt, na gut, das ist jetzt wirklich nicht so schwer. Da machen wir trotzdem weiter, weil wir haben ja noch viel Zeit in der Entwicklung. Jetzt ist es halt so, dass wir innerhalb von kürzester Zeit im Prinzip, was die Regulatorik angeht, fast alle Ampeln auf grün gestellt haben. Wir brauchen relativ schnell was. Aber wenn uns auf dem Weg irgendwas über den Weg läuft, was ein Anzeichen geben könnte, dass es nicht sicher ist, dann stehen natürlich erstmal wieder alle Ampeln auf rot und dem muss nachgegangen werden. Was wir bis jetzt hören, sind die Gründe, warum diese Studien angehalten worden sind, die mittlerweile auch wieder laufen, was AstraZeneca und Johnson & Johnson angeht. Ich sag mal vernachlässigbar. Ja? Es war hier und da sogar im Placebo-Arm ist was aufgetaucht. Auch das muss berücksichtigt werden, weil die ja verblindet werden. Da muss erstmal, die Studien sind ja verblindet. Man weiß ja nicht, ob es im Placebo oder im aktiven Arm ist. Von daher, sobald irgendwas auftaucht in diesem ganzen schnelllebigen Prozess, muss halt vorsichtig gehandelt werden. Und ich rate da auch zu äußerster Gelassenheit, sage ich mal, weil das in klinischen Entwicklungen Standard ist, gang und gäbe.
Jetzt hören wir immer wieder von den Antikörperstudien. Da auf der einen Seite ist das der Schlüssel zum Erfolg. Auf der anderen Seite diejenigen, die Covid-19 gehabt haben, werden eine Zeit später teilweise untersucht und man stellt fest, sie haben keine Antikörper mehr. Das heißt, sie könnten es erneut bekommen oder in Einzelfällen, sie haben es sogar schon erneut bekommen. Was heißt das dann für die ganze Impfstoffforschung und was heißt das auch für die ganze Impfstoffhoffnung, die wir haben?
Ja, das heißt im Prinzip das, was ich am Anfang angedeutet habe, beziehungsweise im Vorgespräch hatte ich das, glaube ich, gesagt, dass wir im Prinzip davon ausgehen, dass es keine einmalige Angelegenheit sein wird, dass wir einmalig eine Impfung bekommen und damit hat sich das ganze Thema erledigt, sondern die Arbeitsprämisse ist halt, dass es was Regelmäßiges sein wird, dass wir, ja, es ist zwar nicht opportun, aber es wird natürlich, ist naheliegend, immer wieder den Vergleich zum Grippeimpfstoff oder zur Grippe herzustellen, dass wir ähnlich der Grippeimpfung halt auch, was Covid angeht, eine regelmäßige Impfauffrischung bekommen sollten. Ob das jährlich oder nur ein Jahr oder maximal 3 Jahre lang und dann ist man fertig, wie auch immer, das wird sich herausstellen. Aber unsere Arbeitsprämisse ist erstmal, dass es eine regelmäßige Angelegenheit sein wird. Und weil wir im Augenblick aufgrund der Daten, ich meine, wir kennen den Virus erst seit knapp einem Jahr, die Datenlage ist halt einfach zu dünn, um da jetzt schon belastbare Aussagen treffen zu können, wie die richtige Behandlung sein wird.
Sie investieren auch in Unternehmen, die forschen. Deshalb natürlich Ihr Tipp, so will ich das mal nennen, wann wir mit einem zuverlässigen Impfstoff rechnen können, umso interessanter als von anderen, die sich damit brüsten wollen. Wir haben eben Herrn Putin angesprochen, die es schon haben, anderen, die sich nur noch Minuten davon entfernt sehen. Dann gibt es die, die gesagt haben, ja, im Herbst wird es wohl möglich sein. Der Herbst neigt sich bald dem Ende. Dann gibt es die, die sagen, Anfang des Jahres wird es so sein. Und es gibt welche, die sagen, vielleicht wird es über Jahre hinaus keinen Impfstoff geben. Sie als derjenige, der Geld in solche Unternehmen investiert, wie weit wähnen Sie uns von den ersten zuverlässigen Impfstoffen her?
Ja, zuverlässig ist ein gutes Stichwort gewesen. Wir erwarten, es ist heute der 27. Oktober, wir erwarten von Pfizer und der Mainzer BioNTech, erwarten wir täglich Effizienzdaten zu ihrem Impfstoff. Das heißt, es ist schon lange angekündigt worden, dass sie glauben, in der letzten Oktoberwoche fähig zu sein, erste Effizienzdaten zu ihrem Impfstoff zeigen zu können aus der Phase-3-Studie. Was natürlich ein wichtiger Anhaltspunkt für die weitere Entwicklung sein könnte. Wichtig ist aber, und das ist in dem Fall immer wieder zu erwähnen, die Sicherheit. Gerade wenn ich Boten-RNA in den Körper einbringe und wie gesagt, wir haben seit 10 Jahren noch kein Produkt ist daraus hervorgekommen, weil es immer wieder zu Nebenwirkungen gekommen ist. Glaube ich, die FDA hat gesagt, sie will 2 Monate Sicherheitsdaten auch haben. Ende November werden wahrscheinlich Pfizer und Moderna bereit sein, eine Zulassung zu beantragen, wenn sie dann auch ausreichende Sicherheitsdaten haben. Die FDA hat gesagt, wir reden jetzt die ganze Zeit nur von den USA. Ich denke, dass die europäischen Behörden im Windschatten mitlaufen werden und sich das dann auch angucken werden und einen ähnlichen Zulassungsprozess haben werden. Das heißt, wenn alles gut geht, dann können wir tatsächlich Ende des Jahres die ersten Tranchen von einem in den USA zugelassenen Impfstoff haben, der dann, auch das ist öffentliche Meinung, das ist nichts Neues, was ich hier sage, erstmal halt den wichtigen Leuten in der Welt und dem medizinischen Personal zur Verfügung gestellt wird, vorausgesetzt, sie wollen es überhaupt. Es gibt auch schon Umfragen aus verschiedenen Quellen, die besagen, dass sich mehr als die Hälfte erstmal gar nicht impfen lassen wollen, weil sie der ganzen Sache nicht trauen. Das heißt, wie gesagt, wir haben theoretisch Ende des Jahres was langsam ausgerollt wird. So, und die Impfstoffe, die auf traditioneller Herstellung halt hergestellt werden, die ich jetzt aus dem Wissen heraus erstmal als potenziell sicherer einstufen würde, mit denen rechnen wir halt Mitte nächsten Jahres. Und das ist auch hier bei uns die Arbeitsprämisse, dass wir Mitte nächsten Jahres einen Impfstoff zur Verfügung haben könnten, der für die breite Masse, für diejenigen, die sich impfen lassen möchten,
für die Zuhörer wird, vielleicht ganz interessant, als jemand, der sich damit auskennt. Und da stellen wir jetzt mal, Sie seien wichtig genug, den Impfstoff zu bekommen. Würden Sie sich impfen lassen?
Ich bin, was Impfen angeht, bin ich, was Kinderimpfungen angeht, bin ich sehr strikt dafür, dass die Kinder mit den Grundimpfstoffen ausgestattet werden. Ich muss zugeben, was den Grippeimpfstoff angeht, bin ich auch eher nachlässig und lasse mich diesbezüglich noch nicht impfen. Was Covid angeht, muss ich mir das nochmal schwer überlegen. Da werde ich wahrscheinlich auch mich impfen lassen.
Eine Frage, die sich damit natürlich verbindet, ist, wenn jetzt die Impfstoffe ausgeliefert werden und dann kommt irgendwann die Meldung, wir nehmen sie jetzt mal theoretisch an, da ist jemand, der hatte diesen Impfstoff, aber trotzdem 2 Monate später sich anscheinend Covid geholt. Was passiert dann mit den Impfstoffen? Ist das die Ausnahme, die Regel bestätigt und solange das nicht in größeren Mengen auffällt, bleibt alles beim Alten oder Ich meine, Sie haben eben selber von Placebos gesprochen, solange wir erstmal dran glauben, würde ja auch das Placebo schon helfen, aber es würde nicht wirklich helfen.
Ja, auch, aber auch hier ist es so, dass der Impfstoff halt auch Leute, die sich gegen Grippe impfen lassen, erhalten hier und da mal die Grippe. Also die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, ist immer gegeben. Aber ich sag mal, wenn wir 20, 30, 40 Milliarden Menschen auf der Welt, was die Hälfte der Weltpopulation ist, geimpft haben und das N von Gegenanzeigen wäre verschwindend gering, dann denke ich, dass man darüber wegsehen wird.
Diese Sendung war ja ganz bewusst dem Thema Impfstoff gewidmet. Durch die Behandlung von Herrn Trump ist aber auch nochmal sehr deutlich geworden, dass wir ja auch noch nach wirksamen Mitteln forschen, die wir denjenigen geben können, die es schon haben, um ihre Symptome zu lindern und sie zu heilen, soweit das möglich ist. Was tut sich denn da? Das müsste ja auch ein sehr, sehr großer Markt sein. Und was sind da die letzten Hoffnungsschimmer, die wir erkennen? Sind das wirklich die berühmten Cocktails, die Herr Trump da zu sich genommen hat?
Ja, also wie gesagt, in erster Linie ist dann mal immer noch Remdesivir halt, was auch da ist es sehr merkwürdig, möchte ich mal sagen, weil man da so viele unterschiedliche Studienergebnisse zu dem Medikament liest, von Gilead. Mal wirkt's, mal wirkt's nicht. Das ist merkwürdig, sage ich mal, ja. Es kommt immer auf die Leute an, die behandelt werden oder nicht. Also auch hier die Grundannahme, je früher ein Patient mit Remdesivir behandelt wird, desto besser ist die Wahrscheinlichkeit, dass es hilft. Und das ist halt das, was wir jetzt haben, was wir auch im März jetzt noch nicht wussten, wie es wirkt, bei wem es wirkt. Also das heißt, wir haben potenziell was. Die Antikörper, die sich jetzt in der Entwicklung befinden, diese Cocktails, von denen Sie sprachen, das sind jetzt zum ersten Mal Medikationen, die sich konkret gezielt mit dem Virus auseinandersetzen, wo man halt die Antigene analysiert hat, Antikörper gebaut hat, die diese Antigene, die auf dem Virus halt sich zeigen, angreifen. Wie gesagt, die sind nicht vom Körper selber produziert, sondern werden extern injiziert, um halt das körpereigene Immunsystem zu unterstützen. Und da sind es in der Tat Regeneron und Eli Lilly, die dort am weitesten sind. Trump hat angeblich den Regeneron-Cocktail bekommen, der ihm wohl geholfen hat. Lilly, die einen ähnlichen Ansatz wählen, sind im Augenblick im Clinical Hold. Also da ist die Studie im Augenblick angehalten, auch weil auch bei denen in der Studie eine Nebenwirkung aufgetreten ist, wovon man die Details allerdings noch nicht kennt. Das kann bei Regeneron auch jeden Augenblick passieren, aber wie gesagt, das ist das Präparat, was im Augenblick am weitesten in der klinischen Entwicklung ist, wo man wahrscheinlich sich auch am meisten von versprechen kann.
Kommen wir zu der Frage zurück, die eingangs ja schon mitschwang. Wie schnell, Sie haben eben selber gesagt, so ganz schnell wird es nicht sein, aber wie schnell glauben Sie, dass wir durch den Impfstoff eine Rückkehr in eine Normalität haben, die, sagen wir mal, zumindest ohne Hygieneabstände auskäme, ohne Aha-Regel und neuerdings ja immer häufiger auch noch L für Lüften. Ist das etwas, wo Sie sagen, na, 2021, darf ich Ihnen da schon Hoffnung machen? Oder ist das, wo Sie sagen, das ist alles Vorbereitung für, was wesentlich später erst kommt?
Also da kann ich Ihnen natürlich, ich bin kein Epidemiologe, ich kann Ihnen da keine qualifizierte Antwort zu geben, die jetzt richtig oder falsch darstellt. Meine Vermutung ist einfach, dass wir uns jetzt auch durch die Zeit, die wir jetzt durchgemacht haben, mit Ausnahme einiger weniger unbelehrbarer, fast schon daran gewöhnt haben, so ein bisschen mehr mit Abstand dem Gegenüber anzusehen. Ich halte halt nichts von Panik, dass man sich komplett zurücknimmt in seinem Leben, aber das ist auch eine philosophische Ansicht, meine persönliche Meinung. Wann wir zu einem geordneten Leben zurückkehren werden, was wir vorher oder was wir in 2019 hatten, das kann ich Ihnen so nicht sagen. Ich glaube, wir werden alle unsere Lehren ziehen. Wir werden alle weiterhin noch Maßnahmen ergreifen, die uns schützen. Aber ich denke, dass wenn der Impfstoff sich 2020 halt einigermaßen etabliert hat und viele von uns geimpft sind, dass wir dann auch peu à peu wieder zur Normalität zurückkehren werden. Aber jeder wird für sich das mitgenommen haben, wird sich vielleicht trotzdem mal häufiger die Hände waschen, wird vielleicht häufiger in Ischgl mal gucken, welches Bierglas vorher wer da vorher an seinem Bierglas genuckelt hat. Also das sind alles Sachen, die eigentlich in der Natur der Sache liegen.
Und was man ja vielleicht auch schon besser vorher mal getan hätte. Das ist doch eigentlich ein ganz schönes Fazit. Zum Schluss meiner Gespräche frage ich meine Gäste immer nach einer Literaturempfehlung. Was ist eine Studie, was ist ein Artikel, der Ihnen rund um dieses Thema Impfstoffe und vielleicht auch Investments in der letzten Zeit untergekommen ist, wo Sie sagen, da würde ich sagen, einfach mal einen Blick reinwerfen, bringt Sie alle weiter. Und Sie verstehen es auch.
Ja, also ich bin wirklich ein Fan von dem Christian Drosten Podcast. Der gehört im Prinzip zum Standard dazu, um sich zu informieren, was der aktuelle Stand der Sache ist. Und ansonsten, was Literatur angeht, ist es halt so, dass Stefan Bancel ist ja kein Unbekannter, ist ja Franzose, war, bevor er CEO bei Moderna wurde, war er CEO bei Biomérieux in Frankreich und hat vor seiner Zeit als CEO da auch mal ein Buch geschrieben über, wie man als Entrepreneur im Biotech-Bereich halt fungiert. Mir ist leider der Titel entfallen, der ist zu Hause in meiner Privatbibliothek, weil er hat mir das mal geschenkt, als er noch bei Biomérieux war. Das kann ich gerne nachreichen, aber das ist ein Buch, was man sich wirklich mal zu Herzen nehmen könnte, um auch die Unternehmensgeschichte von Moderna zu verstehen, weil er hat da wirklich ein Unternehmen gebaut, so wie er es in seinem Buch beschildert hat.
Ja, dann danke ich Ihnen für die Ausführungen mit Virologen und eigenen Podcast, finde ich immer. Da hat das Thema Influenza oder das Wort Influenza noch eine völlig neue Bedeutung bekommen.
Herr Brüning. In der Tat.
Danke für Ihre Ausführungen. Hat uns, glaube ich, alle hier gut eingestimmt. Wir werden ja in den kommenden Tagen mit Blick auf unser Petersberger Treffen auch nicht das letzte Mal miteinander diskutiert haben über das Thema Impfstoffe. Wir werden es dann noch um die ein oder andere Meinung bereichern können. Die Zuschauer sind herzlich eingeladen, sich an der Veranstaltung noch anzumelden, die ja am 4. und 5. November stattfindet und online ist. Weitere Informationen bei uns auf der Internetseite petersbergertreffen.de. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie Anregungen zur heutigen Sendung haben, können Sie uns die gerne schicken als E-Mail an podcast@vongedanken.de. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, den Zuhörern. Empfehlen Sie unseren Podcast gerne weiter an Kollegen und Freunde. Schalten Sie es auch das nächste Mal wieder ein. Und dann verabschiede ich mich hier aus dem ABC Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.